The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 6. März.
Wir werden an der Schuldenbremse des Grundgesetzes festhalten. Wir reden nicht nur über Nachhaltigkeit in der Umweltpolitik, wir reden auch über Nachhaltigkeit in den Staatsfinanzen.
Dieser Friedrich Merz hier gewann für seine Union die Wahl. Nicht glorreich, weil knapp unter 30%, aber Ehre, wem Ehre gebührt, gewonnen ist gewonnen. Er hat im Wahlkampf als die personifizierte fiskalische Vernunft campaigned. Die Schuldenorgie der Ampel, die wollte er beenden.
Und wir werden Ihnen nicht die Hand dazu reichen, wieder zurückzufallen in die alten sozialdemokratischen Muster einer stetig steigenden Staatsverschuldung.
Aber diesen Friedrich Merz, den gibt es so nicht mehr. Gemeinsam mit eben jener SPD, die er jetzt per Zwangsheirat an die Seite gestellt bekommt, will er einen Schuldenberg hochziehen, der noch Jahrzehnte seinen Schatten werfen dürfte. Das Land braucht schließlich Straßen, Brücken, Schienen, Schulen auf Pump.
Deshalb wollen wir ein kreditfinanziertes Sofortprogramm, ein Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro für die nächsten 10 Jahre errichten, aus dem diese notwendigen Investitionen erbracht werden.
Naja, und für die Verteidigung muss auch noch was getan werden angesichts der Vorgänge in Washington und in der Ostukraine. Auch wiederum auf Pump Friedrich Merz, jetzt in der Rolle von Mario Draghi, whatever it takes.
Ich will es sehr deutlich sagen, angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes.
Damit ist der Ton gesetzt. Eine ganze Menge Geld für die Verteidigung. Das Ganze geschieht unter dem Eindruck der möglichen Untreue unserer amerikanischen Freunde. Die USA sind, das kann man nicht bestreiten, unberechenbar geworden unter der neuen Administration, was die Unterstützung der Ukraine angeht, zumindest. Also, wie der dubiose Kriegspoker zwischen Trump und Putin ausgeht, wir wissen das nicht. Europa muss ran, auch Deutschland, Aufrüstung ist angesagt.
Wir werden deshalb als Bundestagsfraktionen von CDU, CSU und SPD in der nächsten Woche einen Antrag in den Deutschen Bundestag einbringen, der das Grundgesetz dahingehend ändert, dass die notwendigen Verteidigungsausgaben aus dem Bundeshaushalt der Bundesrepublik Deutschland, die oberhalb eines Betrages liegen, der 1% unseres BIP entspricht, von den Beschränkungen der Schuldenbremse freigestellt werden.
Das aber heißt, Union und SPD lockern die Schuldenbremse im Grundgesetz zumindest mal für Verteidigungsausgaben jenseits von 1% des Bruttoinlandsprodukts. Drei Gedanken zu diesem doch beachtlichen politischen Wechsel. Erstens, es ist problematisch, eine solche sehr weitreichende Entscheidung im Eilverfahren vom Parlament abnicken zu lassen. Ein Parlament noch dazu, das eigentlich abgewählt ist. Zweitens, mit der neuen Schleusenaufpolitik verlässt die Union ihren Kurs der Ordnungspolitik. Die Worte von Ludwig Erhard, dem Erfinder unserer sozialen Marktwirtschaft, sie scheinen vergessen.
Wir unternehmen immer wieder den törichten Versuch, mehr ausgeben, mehr verbrauchen zu wollen, als unsere Wirtschaft insgesamt zu erarbeiten vermag.
Drittens, die Zukunft, die da in die Wege geleitet wird, verändert Deutschland. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Es gibt künftig mehr Staat, mehr Bürokratie und einen Beamtenapparat, der nicht schrumpft, sondern eher größer und bedeutsamer wird. Denn jetzt muss er ja diese vielen Milliarden ausschreiben, beauftragen und dann auch noch beaufsichtigen. Gnade Gott. Fazit, diese große Koalition ist uns angesichts der Alternativen zwar lieb, aber jetzt zusätzlich auch noch teuer. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Rainer Holznagel ist der Präsident beim Bund der Steuerzahler und er ordnet uns die neue Verschuldenspolitik ein.
Hier ist eine Einigung geschmiedet worden, die zulasten der zukünftigen Generation geht und die noch nicht mal garantiert, dass das erreicht wird, was die Politik in Überschriften formuliert.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt hat die neuesten Geschäftszahlen von Adidas. Und wir wollen, und zwar mit Ihnen zusammen, die Demokratie in Deutschland zelebrieren. Außerdem staunen wir noch. Wir staunen über den Tennis-Superstar Serena Williams, die jetzt als Investorin nochmal völlig neu durchstartet. Die Schuldenbremse ist so gut wie weg, die Sondervermögen wachsen, unser Staat geht mal wieder in die Vollen. Mehr Schulden, darauf können sich SPD und CDU offenbar zu jeder Tages- und Nachtzeit verständigen. Da sehnt man sich natürlich nach einer Stimme des Widerspruchs, also nach dem Mann, der wie kein anderer für solide Staatsfinanzen sich einsetzt, Rainer Holznagel, schon von Berufs wegen, denn er steht seit 2012 an der Spitze des Bundes der Steuerzahler. Wollen wir doch mal bei ihm den Puls fühlen und mal hören, was er uns heute Morgen zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Rainer Holznagel.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Man verliert ja leicht den Überblick. Gestern noch wollte die Union noch nicht mal die Schuldenbremse anfassen und jetzt sind es auf einmal wie viel eigentlich? 1,5 Billionen Euro neue Schulden? Ist das die Zahl?
Darauf kann es hinauslaufen. Auf jeden Fall gibt es keinen Deckel mehr. Man muss sich nochmal an Olaf Scholz erinnern, der mit einer Bazooka 200 Milliarden Euro aktiviert hat. Das, was jetzt gemacht wird, da ist die Bazooka mehr oder weniger nur eine Schreckpistole.
Aber wie kann das passieren, Herr Holznagel? Sie sind Profi auch, aber über Nacht kein Parteitagsbeschluss, es gibt gar keine Regierung, das Parlament ist nicht befasst. Wie kann das sein?
Auf der einen Seite sehen wir eine Partei, nämlich die SPD, die schon lange die Schuldenbremse abschaffen will. Sie will auch weitere Spielräume schaffen mit diversen Sondervermögen, nicht nur Infrastruktur, sondern auch Bildung und Gesundheit. Also da gibt es ganz viele Ideen. Und auf der anderen Seite sehen wir eine Union, die jetzt unbedingt regieren will. Und natürlich beängstigende Anlässe im Weißen Haus jetzt auch als Begründung nimmt, so richtig in die Vollen zu greifen.
Aber gerade die Union hatte doch in diesem Wahlkampf genau das Gegenteil doch eigentlich versprochen. Also eine Ordnungspolitik sozusagen zurück zur Vernunft, auch gerade mit Blick auf Europa und die Euro-Stabilität. Also das, was eigentlich von Ludwig Erhard über Gerhard Stoltenberg, aber auch Wolfgang Schäuble, konservative Finanzminister und Kanzler ausgezeichnet hatte.
Sie haben völlig recht, gerade Friedrich Merz stand ja mit seiner Wirtschaftspolitik in dieser Tradition und viele in der Union und darüber hinaus haben gehofft, dass Ordnungspolitik wieder ersten Rang hat, dass das Schuldenmachen nur im äußersten Notfall notwendig ist und wenn Schulden, dann auch Tilgung. Und all das ist über Nacht ja augenscheinlich über Bord geworfen. Hier ist eine Einigung geschmiedet worden, die zulasten der zukünftigen Generation geht und die noch nicht mal garantiert, dass das erreicht wird, was die Politik in Überschriften formuliert.
Es sind ja verschiedene Töpfe, die da aufgemacht werden. Lassen Sie uns einmal in die Details schauen. Das eine sind 500 Milliarden für Infrastruktur. Das sind Straßen, Schienennetz, Brücken. Das ist der eine Topf.
Aber auch Bildung beispielsweise. Man muss sich schon fragen, was fehlt da eigentlich? Und da fehlt wenig. Deswegen ist das ein Blumenstrauß an ganz vielen Möglichkeiten.
Für eine halbe Billion über 10 Jahre. Dann die Rüstung. Wie viel ist dafür vorgesehen?
Ja, bei der Rüstung wird schon kompliziert. Da will man sozusagen die Schuldenbremse aufdröseln. Alles, was über 1% gemessen am Bruttoinlandsprodukt ausgegeben wird, kann dann schuldenfinanziert werden. Und damit gibt es keinen Deckel. Also da kann man unendlich viel Geld aufnehmen. Und dementsprechend sind die Summen, die jetzt im Spiel sind, wirklich sehr, sehr hoch.
Und der Bundeshaushalt würde doch eigentlich im Gegenzug dadurch entlastet, wenn man sagt, die Bundeswehr und das Rüstungsgeschehen ist nur noch mit 1% beteiligt, dann hätte man doch im Bundeshaushalt wenigstens Spielraum.
Ja, das ist genau das Interessante, Herr Steingart, dass man sich auf der einen Seite hier großen Aktionen, großen Vorhaben widmet und auf der anderen Seite sich tatsächlich im aktiven Bundeshaushalt sehr viel Spielraum geschaffen hat. Und ich verkürze das an dieser Stelle. Schlicht und ergreifend muss man nicht mehr sparen. Siehe da, man hat 30, 40 Milliarden Euro übrig, die man an anderer Stelle jetzt gegenfinanziert. Insofern ist der Druck weg. Man muss nichts mehr bei Rente machen, man muss nichts mehr bei Bürgergeld machen. Jetzt geht's nur noch ums Verteilen.
Denn das war ja die andere Seite des Merz'schen Versprechens. Nicht nur keine Verschuldung über die Maßen, sondern eben auch neue Prioritätensetzung. Den Sozialstaat zumindest mal wieder in Einklang bringen mit dem Wachstum. Also die Volkswirtschaft wächst seit 3 Jahren nicht. Der Sozialstaat expandiert munter vor sich hin. Es ging ja auch um dieses, Helmut Kohl hat gesagt, Gürtel enger schnallen. Also um eine neue Prioritätensetzung. Die ist ja jetzt gar nicht mehr nötig.
Die ist nicht mehr nötig. Wie gesagt, man hat im Bundeshaushalt jetzt wirklich neue Spielräume geschaffen. Die Bevölkerung denkt, jetzt geht's richtig los, wir spucken in die Hände und die Infrastruktur wird auf Vordermann gebracht, die Verteidigungsfähigkeit ebenfalls, aber gleichwohl muss man im Bundeshaushalt eigentlich weniger tun. Die strukturellen Probleme, die uns dazu geführt haben, dass wir weder verteidigungsfähig sind, noch diese Infrastruktur in Ordnung gebracht haben, die liegen ja nicht am Geldmangel, sondern die liegen an bürokratischen Problemen, an Genehmigungsverfahren, aber auch an Umweltauflagen und schlicht und ergreifend auch an Bequemlichkeit. Und die werden überhaupt nicht eliminiert. Die sind auch kein Thema mehr. Und das ist auch sehr bitter.
Nun könnte man ja sagen, Sie als Steuerzahlerpräsident können trotzdem ruhig schlafen, denn hier geht's ja gar nicht um Steuerfinanzierung. Das Ganze wird ja mit Krediten finanziert, die vom internationalen Kapitalmarkt kommen. Aber gibt's da doch einen heimlichen Zusammenhang zwischen den Steuern und dem, was da passiert?
Naja, diese Kredite müssen natürlich bedient werden. Und allein mit den 500 Milliarden Euro Sondervermögen und dem, was für Verteidigung kommt, wächst der Zins Haushalt des Bundes mit Sicherheit auf 60 Milliarden an. Also das ist ja alles nicht kostenlos. Und in dem Sinne haben wir Probleme im aktiven Haushalt, die Zinsen zu bedienen. Und was doppelt bitter ist an dieser Stelle, niemand spricht von Tilgung. Das heißt, wir werden ausschließlich über die zukünftige Generation diese Projekte finanzieren. Und das finde ich nicht nur unfair, das hat auch nichts mehr mit Ordnungspolitik zu tun.
Und das heißt, Steuererhöhungen, würden Sie die befürchten oder sagen Sie, das ist geradezu der logische nächste Schritt?
Ich schließe mittlerweile nichts mehr aus und deswegen muss die Union jetzt auch wirklich hier Kante zeigen. Aber ich weiß nicht, welchen Spielraum sie noch hat. Sie hat ja quasi alle Versprechungen der SPD gegeben und der Geldhahn ist weit auf, ob da noch Zeit oder Spielraum für Steuersenkungen sind, das wird man sehen.
Kante zeigen. Das Gegenteil von Kante zeigen ist ja gerade passiert. Sie sagen so locker dahin 60 Milliarden für Zinsen im Bundeshaushalt. Das ist ja mehr, als wir heute für die Bundeswehr pro Jahr ausgeben.
So ist es. Und das macht eben deutlich, dass die Zinsen immer die aktiven Haushalte belasten. Und wir haben ja noch nicht mal über die Länder und die Kommunen geredet. Und dementsprechend muss man an dieser Stelle sehr sorgfältig sein. Ich nehme zur Kenntnis, dass viele in der Politik das nicht wirklich wahrhaben wollen, dass es Zinszahlungen gibt und dass man auch tilgen muss. Aber das ist vielleicht der Unterschied zwischen der freien Wirtschaft und der politischen Wirtschaft.
Nun hat die Wissenschaft oft ja gerade bei diesem Thema, Herr Holznagel, eine kritische Position bezogen. Aber was ist damit? Ich sehe, dass viele Wissenschaftler mit im Boot sind, inklusive tatsächlich des IFO-Präsidenten, der in der Tradition von Hans-Werner Sinn einstmals gegen diese Schuldenorgien votiert hat. Aber auch das Kieler Institut, einst ein Ort der Ordnungspolitik, ist mit dabei. Was ist da passiert?
Ja, ich nehme das auch zur Kenntnis, dass einige Wissenschaftler auf diesen Zug aufspringen. Und natürlich gibt es Effekte. Ich will das gar nicht leugnen. Und Infrastrukturmaßnahmen sind natürlich auch zum Großteil kreditfinanziert. Aber wir sehen doch, dass in der Vergangenheit eben ein Großteil dieser Kredite, dieser Geldmittel gar nicht für Infrastruktur aufgewendet worden ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, und darüber wundere ich mich extrem, dass aus der Wissenschaft nicht entsprechende Impulse kommen. Die Höhe der Investitionen hängt ja auch maßgeblich davon ab, wie viel Bürokratie, wie viel Rahmenbedingungen die Politik selbst erzeugt. Und wir bauen in Deutschland mittlerweile den teuersten Autobahnkilometer auf der Welt. Nicht, weil das Bitum so teuer ist, sondern weil wir extrem langwierige, teure Planungsverfahren haben. Wir haben extrem aufwendige Umweltauflagen, Ausgleichsmaßnahmen etc. pp. Es darf auch noch jeder mal ein bisschen klagen. Also wir reden über viele Probleme nicht in dem Detail, wie es notwendig ist, sondern es dreht sich immer nur ums Geld. Und da stelle ich fest, viel hilft anscheinend viel, aber das war schon in der Vergangenheit so und trotzdem sind die Probleme nicht kleiner geworden.
Auch die Wirtschaft, die ja früher doch auf, ich sag mal, lasst die Tassen im Schrank bestanden hat, meldet sich hier nicht zu Wort. Kann das sein, Herr Holznagel, dass die Wirtschaft gar kein Widersacher der Regierung ist, sondern ein Nutznießer dieser wundersamen Geldvermehrung?
Herr Steingart, ich habe heute mit vielen Kollegen aus der Wirtschaft gesprochen. Und ich glaube, auf der einen Seite ist da eine große Verunsicherung, weil man nicht wirklich weiß, wo die Reise hingeht. Aber man will an dieser Stelle auch nicht die Situation verpassen, nicht Teil der großen Aktion zu sein. Man muss auch an die Töpfe ran, das kann ich alles verstehen. Insofern wird man abwarten, was die Koalitionsverhandlungen am Ende auch bringen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Politik so kommentarlos durchgewunken wird. Wir sind ja am Anfang eines Prozesses. Es gibt einige wenige, zu denen gehöre ich auch, die das wirklich stark und nachhaltig kritisieren. Am Ende wird es aber natürlich das Parlament selbst sein, das hier zu Entscheidungen kommen muss. Und da muss jeder einzelne Abgeordnete mit seinem Gewissen ringen, ob das wirklich die Finanz- und Wirtschaftspolitik ist, die die Union versprochen hat.
Sind Sie enttäuscht, also auch von Friedrich Merz persönlich enttäuscht, dass hier ein Mann, der eigentlich als großer, klarer Ordnungspolitiker sein Leben lang bekannt war, diesen Schritt jetzt geht?
Wenn man in der Verbändewelt aktiv ist, dann darf man nie enttäuscht sein, sondern letzten Endes nur mutig und voller Hoffnung. Und in dem Sinne hoffe ich noch, dass ein Teil der Politik, ein Teil der Union, aber auch der SPD an dieser Stelle sich ein bisschen auch an das ordnungspolitische Herz fasst, an die zukünftige Generation denkt und dementsprechend vielleicht noch Korrekturen vorgenommen werden.
Aber erwarten nicht viele vom Steuerzahlerbund mehr? Ich sage jetzt mal das Wort Widerstand.
Naja, natürlich werden wir auch im Hintergrund dementsprechend aktiv und es ist ja auch Teil, dass ich heute bei Ihnen dabei sein darf und die Kritik äußern darf und dementsprechend wollen wir auch dazu beitragen, ein bisschen Aufklärung zu betreiben und dementsprechend auch Druck auszuüben. Wenn Sie so wollen, ist das unsere Demonstration, unsere Empörung und das hat in der Vergangenheit auch immer zu Korrekturen geführt und ich hoffe, dass es jetzt auch wieder zu Korrekturen führen wird. Wichtig ist an dieser Stelle Transparenz. Und dass es einzelne Vorhaben gibt, die so gar nicht offensichtlich diskutiert werden und denn dementsprechend auch nicht so durchgehen dürfen.
Dann bin ich in meiner Hoffnung mit Ihrer Hoffnung vereint. Herr Holznagel, vielen Dank, dass Sie am frühen Morgen für uns Zeit hatten.
Ich danke Ihnen vielmals.
Wir nehmen Sie für selbstverständlich, aber das ist sie doch gar nicht. Unsere Demokratie. Und deshalb möchte ich sie mit Ihnen zusammen feiern. Auf unserer Pioneer-Tournee durch Deutschland am 26. März sind wir in Köln in der Stadthalle. Und wie feiert man die Demokratie am besten? Naja, indem man von seinem Recht auf Meinungsfreiheit Gebrauch macht. Und das möchte ich zusammen tun mit unseren Gästen, mit unseren Pioneers, mit Ihnen. Tatortheld Jan-Josef Liefers zum Beispiel, der ist dabei und er spricht über Freiheit.
In diesem Moment ist so ein Gefühl in mir entstanden, das habe ich immer noch. Es gibt eigentlich nur ein einziges Wort, das passend zu beschreiben. Und das Wort ist Freiheit.
Chelsea Speaker ist ebenfalls dabei mit einem Überraschungsgast. Und sie gibt uns ein Security Briefing. Was plant Russland? Was will Trump? Und müssen unsere Kinder bald an die Front? Tja, und ich liefere Ihnen ein Late-Night-Briefing und zwar eins zum Mitmachen in der vollbesetzten Stadthalle von Köln. Das wird, ich hoffe, humorvoll und auf jeden Fall unterhaltsam. Celebrating Democracy mit Aleph Doan, mit Jörg Thaddeus, mit Frank Schätzing und der Pioneer Band, die durch den Leadgitarristen von Peter Maffay, Peter Keller, sein Name, bereichert wird. Also in wenigen Tagen am 26. März, da sehen wir uns in der Stadthalle Köln. Celebrating Democracy wird präsentiert von der Poststiftung. Das Ganze wird groß, das wird kontrovers und das wird zuversichtlich. Versprochen. Tickets gibt's bei Ticketmaster oder direkt bei uns auf tour.thepioneer.de.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da gibt's neueste Zahlen und zwar vom Sportartikelhersteller Adidas. Anne Schwedt, unsere Frau an der Wall Street, hat die Details für uns. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Sag uns, wie lief das letzte Quartal für die Sportmarke aus Bayern?
Ja, sehr gut, Gabor. Adidas konnte einen unerwartet starken Umsatzanstieg von 19% hinlegen. Auch unterm Strich stand ein Plus von 57 Millionen Euro. Vor einem Jahr gab es noch einen Verlust von 377 Euro. Die Ergebnisse übertrafen sowohl die Analysteneinschätzungen als auch die eigene Prognose des Unternehmens. Der Verkauf der restlichen Yeezy-Bestände wurde im vierten Quartal jetzt auch abgeschlossen. Für 2025 erwartet Adidas ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. Trotz positiver Entwicklungen bei Lifestyle-Schuhen hat Adidas aber auch noch mit Herausforderungen zu kämpfen. Vor allem, weil die Konkurrenz nicht schläft, sind immer wieder Innovationen notwendig. Die Anleger waren trotzdem happy und schicken die Aktie leicht im Plus aus dem Handel.
Und dann, Anne, die neuesten US-Strafzölle gegen Kanada, China, Mexiko sind ja weiterhin das Thema in der Politik, aber eben auch an der Börse. Gib uns doch ein Update, wie reagieren die Märkte darauf?
Ja, da gab es gestern tatsächlich sowas wie eine Erleichterungsrallye. Der Dow Jones und der S&P 500 stiegen um jeweils 1,1%. An der Nasdaq ging es sogar um 1,5% nach oben. Ausgelöst wurde das durch die Ankündigung der Trump-Regierung, Zölle auf Autoimporte aus Kanada und Mexiko vorübergehend für einen Monat auszusetzen. Daraufhin stiegen die Aktien der Autohersteller Stellantis um 9%, GM um 7% und Ford um 5%. Die profitieren ja alle sehr stark von der Zollausnahmeregelung. Seit Dienstag gelten in den USA Strafzölle von 25% auf Waren aus Kanada und Mexiko. Trump zeigte sich aber auch offen für weitere Ausnahmen und Anpassungen der Zölle. Es deutet also vieles auf mögliche Verhandlungen hin, aber die Unsicherheit über die langfristige Handelspolitik belastet die Märkte natürlich weiterhin.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Ein Handelskrieg zwischen besten Freunden, das geht eigentlich gar nicht. Aber genau das hat Trump jetzt mit Kanada angezettelt, seinem nördlichen Nachbarn. Saftige Strafzölle auf kanadische Waren, 25% auf Importe aus dem Norden, 10% auf Energieexporte. Eine echte Liebeserklärung an den sonst so geschätzten Nachbarn, von dem aus jetzt eisige Winde zurückwehen. Denn der kanadische Premierminister Trudeau, tja, der weiß sich zu wehren, dessen Antwort fiel, naja, schon kraftvoll aus. Kurz nach Trumps Ankündigung trat er ebenfalls vor die Presse.
So today the United States launched a trade war against Canada. Their closest partner and ally, their closest friend.
Er nennt das, was da passiert, eine wirtschaftliche Kriegserklärung.
I want to speak first directly to the American people.
Er richtet sich dabei auch direkt an die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger.
We don't want this. We want to work with you as a friend and ally. And we don't want to see you hurt either.
Wie er es sieht, sind es die Menschen in den USA, die am meisten darunter leiden werden.
But your government has chosen to do this to you. They've chosen to launch a trade war that will first and foremost harm American families.
Tja, und dann setzt er noch einen drauf mit diesem charmanten kanadischen Understatement, das gefährlich nah an einer verbalen Ohrfeige ist.
Now it's not in my habit to agree with the Wall Street Journal, but Donald, they point out that even though you're a very smart guy, this is a very dumb thing to do.
Eine ziemlich blöde Sache, die du da machst, Donald. Nachbarn unter sich.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass man nach 23 Grand Slam-Titeln, viermal Olympiagold und 319 Wochen auf Platz 1 der Weltrangliste beim Tennis einfach noch nicht genug hat.
Women's Singles Champion, Serena Williams. Ladies and gentlemen, the 2002 US Open Singles Champion, Serena Williams.
What a performance from Serena and Venus as they step up.
Your 2013 US Open Women's Singles Champion, Serena Williams. The great Serena Williams.
Serena Williams hat den Tennissport dominiert wie kaum eine andere. Sie war die Tennisüberfliegerin aus den USA. Nach 27 Jahren auf dem Court verabschiedete sie sich vor 3 Jahren mit einem letzten großen Auftritt bei den US Open. Ein letzter Aufschlag, ein letztes Hurra. Doch wer damals dachte, Serena würde danach die Füße hochlegen, der hat ihre Spielweise nicht verstanden. Jetzt schlägt sie auf einem neuen Spielfeld auf, als Unternehmerin, als Investorin. Mit ihrer Investmentfirma Serena Ventures, die sie bereits 2017 gegründet hat. Da unterstützt sie Startups, insbesondere solche, die von Frauen und von Minderheiten geführt werden. Sie besitzt Anteile am Frauenfußballclub Angel City FC und den Miami Dolphins. Und jetzt hat sie sich auch noch ein kanadisches Frauenbasketballteam dazu gekauft, Toronto Tempo. Ex-Tennisstar, Wohltäterin, Aktivistin und nun Geschäftsfrau, eine Persönlichkeit, viele Bühnen. Ihre Botschaft lautet doch an uns heute Morgen: Leben ist, wenn es immer weitergeht. Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in diesen neuen Tag. Und morgen begrüßt Sie an dieser Stelle meine geschätzte Kollegin Chelsea Speaker in diesem Studio, an diesem Mikrofon. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.